Hallo und herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung, die Sendung vom 1. Dezember 2025. Am Mikrofon Mirko und ihr könnt diese Sendung hören, wie immer am ersten Montag des Monats von 20 bis 21 Uhr sowie am Folgetag von 13 bis 14 Uhr in der Wiederholung. Was habe ich mitgebracht? Einmal ein Interview mit zwei der Betreiberinnen von Made in Deutschland. Made in Deutschland, der deutsche Ableger von Made in America, ist Ende November 2025 online gegangen. Dann habe ich noch eine Stellungnahme dabei, eine Mitteilung besser gesagt, des Deutschen Instituts für Menschenrechte zur aktuellen Debatte um sogenannte psychisch kranke Gewalttäter. Am Samstag hatte ich die Möglichkeit, mit Desi und Carina zu sprechen. Desi und Carina sind Teil des Teams, das im November 2025 das Online-Portal Made in Deutschland online gestellt hat, das Online-Magazin Made in Deutschland online gestellt hat. Made in Deutschland ist der deutschsprachige Ableger von Made in America. Made in America ist ein großes Online-Magazin, das sich kritisch mit Psychiatrie auseinandersetzt, auch kritisch mit dem Narrativ der psychischen Erkrankungen.
Es gibt die Mainstream-Erzählung in der Psychiatrie, das biomedizinische Modell, aufgrund dessen ja viele, viele Diagnosen gestellt und Psychopharmaka verordnet werden. Und Robert Whittaker von Made in America hat eben gesagt, das ist eigentlich eine Erzählung, die so ein bisschen Wissenschaft außen drauf schreibt, aber es ist eigentlich eine falsche Wissenschaft. Und da würden wir gerne als deutscher Ableger drüber aufklären und ins Gespräch kommen, dass es eben noch ein anderes Narrativ gibt.
Genau, also es geht eben um diese falsche Erzählung der Wissenschaft, nämlich dass sogenannte psychische Störungen irgendwie biologisch, neurobiologisch oder durch irgendwelche Biomarker zu erklären seien. Und das meiste, was da halt auch an Studien und an Wissenschaft so quasi veröffentlicht wurde, bedient halt auch diese falschen Narrative und es ist halt letztendlich eine falsche Erzählung.
Robert Whittaker ist amerikanischer Wissenschaftsjournalist und der Initiator der Online-Plattform Made in America.
Robert Whittaker hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem eben Made in America und so heißt ja auch dieses Online-Portal, aber auch Anatomy of an Epidemic. Und er wollte herausfinden, wo sind eigentlich die Belege dafür, dass es zum Beispiel chemische Ungleichgewichte gibt bei Depression oder dass es irgendwelche anderen Abnormalitäten, zum Beispiel im Dopaminsystem bei Psychosen gibt und hat dann führende psychiatrische Forscher darauf angesprochen, wollte diese Belege sehen und dann hat er gemerkt oder dann haben die ihm erklärt, ja nee, das sind nur Metaphern, wir verwenden das als Metaphern, wie zum Beispiel dieses Insulin für Diabetiker, aber es gibt keine Nachweise dafür, es gibt keine Nachweise, dass Depression irgendwas mit Serotoninmangel zu tun hat oder Psychosen mit irgendetwas im Dopaminsystem, die gibt es einfach nicht. Und das war für ihn so der Anlass. Und so auch irgendwie beschreibt er das selbst so als so ein Wendepunkt in seiner Karriere, wo er dann angefangen hat, irgendwie tiefer nachzubohren, rauszufinden oder überhaupt mal nachzuschauen, was, ja, okay, wenn das schon nicht stimmt, was stimmt denn dann überhaupt oder wie, worauf basiert denn diese Erzählung dann? Und das war dann so auch der Auslöser oder der Aufhänger für die Projekte. Mit Made in America wollte er eben auch grundsätzlich so eigentlich so drei Dinge verfolgen. Also zum einen eben dieses Thema Forschung und Wissenschaft, also auch die Darstellung von Forschung und Wissenschaft für die Öffentlichkeit. Also dass eben auch Studien und Sachen veröffentlicht werden, die sonst im Mainstream eigentlich nicht publiziert werden. Zum Beispiel, wie wirksam sind eigentlich Psychopharmaka langfristig? Der zweite Aspekt ist, dass er eben auch, und das sagt ja auch mittlerweile die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, dass man die Stimmen der Betroffenen, also der Menschen mit Psychiatrieerfahrung, dass man die in den Mittelpunkt stellt, dass eine Veränderung im psychiatrischen System und auch der psychiatrischen Landschaft immer unter Einbezug derer, die eben auch Psychiatrie erlebt haben, geschehen muss. So, also das ist so die zweite Säule, weil das sind ja auch die Stimmen derer, die selten gehört werden. Und der dritte Aspekt ist, dass sie halt auch Blogs und Beiträge von einer diversen Autorenschaft zur Verfügung stellen. Und letztendlich geht es halt immer darum, diese gängige Erzählung, dass sogenannte psychische Störungen irgendwie biologische Erkrankungen sind, die eindeutig durch irgendetwas nachweisbar sind und dann auch biologisch zu behandeln sind, also diese Erzählung letztendlich in Frage zu stellen, und zwar immer auf Basis der Wissenschaft eigentlich.
Ja, bezieht euch auf dieses Portal Made in America, das als Fortführung des Buches Made in America entstanden ist. Wie lange gibt es da schon, wisst ihr das?
Also das Buch Made in America ist 2002 geschrieben oder veröffentlicht worden von Robert Whittaker. Wie lange es das Portal gibt, also das muss nach, also sein zweites Buch ist ja Anatomy of an Epidemic. Anatomy of an Epidemic kam 2010. Danach ist dann, glaube ich, erst Made in America entstanden.
Also 2010 ist das Buch Anatomy of an Epidemic entstanden, also die Anatomie einer Epidemie. Könnt ihr dazu kurz was sagen?
Ich habe da dieses Bild vor Augen, dass Robert Whittaker, denke ich, das psychiatrische System, wie es heute existiert, das ist wie ein dickes Wollknäuel, was wirklich gut aufgewickelt ist und ja, so einfach Bestand hat. Und er hat mal am Faden gezogen und hat es ein bisschen aufgeräufelt, dieses Wollknäuel, und hat gesagt, okay, wo hat es eigentlich angefangen? Wie ist das Ganze strukturiert und hat das so Bestand, wie es aufgewickelt wurde?
Also das Beeindruckendste für mich an Anatomy of an Epidemic ist eigentlich, wie Robert Whittaker so, genau, wie er so letztendlich seziert, ne? Das Wollknäuel oder überhaupt die ganze Erzählung der Psychiatrie, ausgehend von, sagen wir, 1980, wo so vielleicht auch die Geburtsstunde dieser stark biologischen oder biomedizinischen Psychiatrie zu verorten ist, ist es ja so eine Erzählung, dass durch die modernen Psychopharmaka psychisches Leid oder auch irgendwie überhaupt sogenannte psychische Krankheiten irgendwie, dass man einen Fortschritt erzielt hätte in der Behandlung, im Verlauf, dass es den Menschen nutzen würde, aber dass es auch irgendwie gesellschaftlich irgendwie, dass es halt irgendwie was Gutes ist, dass es einen Fortschritt gebracht hat. Und was er da halt aufzeigt und seziert, ist ja letztendlich das Gegenteil. Er bezieht sich eben natürlich auf die USA und zeigt halt auch auf, wie die zum Beispiel die Anzahl derer, die wegen einer sogenannten psychischen Störung oder psychischen Erkrankung erwerbsunfähig, arbeitsunfähig, langfristig oder erwerbsgemindert sind, wie sich diese Zahl massiv steigert, eigentlich beginnend ab dem Zeitpunkt, wo man eben massiv auch mit der Verschreibung von Psychopharmaka, Antidepressiva, Neuroleptika, ne, so gestartet hat. Und dass die langfristigen Prognosen, wenn man Menschen dauerhaft Psychopharmaka gibt, dass sie halt einfach nicht gut sind. Und da tut er unfassbar viele Studien und auch unveröffentlichte Studien und Also er gräbt da wirklich tief und er seziert das da wirklich und weist das eigentlich für die diversen Medikamentenklassen, weist er das eigentlich nach, dass das so nicht funktioniert. Und das finde ich wirklich beeindruckend und sehr augenöffnend. Und er macht das wirklich auf wissenschaftlicher Basis und ordentlich sauber recherchiert. Und es stellt ja eben diese komplette Fortschrittserzählung komplett in Frage. Und es stellt halt auch die Art und Weise, wie wir derzeit mit sogenannten psychischen Störungen umgehen und mit Psychopharmaka eher so Dauervergabe, hochdosiert, für immer oder so am besten, ne? Dass das scheinbar nicht die beste Art und Weise ist, wie man mit psychischem Leid umgehen kann.
Und das zeigt auch auf, dass man diese, ja, diese Vermarktung, was das chemische Ungleichgewicht betrifft, dass man das in Frage stellen darf und sollte vielleicht.
Eben diese Erzählung von diesem chemischen Ungleichgewicht, dass sie eben nie, nie, nie wirklich belegt wurde. Also, und dass eigentlich, und das schreibt er auch in dem Buch, dass eigentlich nie irgendein Mensch ein chemisches Ungleichgewicht hatte, bevor er Psychopharmaka bekam. Also diese Mittel, die können alles Mögliche im Nervensystem machen, also im Gehirn oder im ganzen Nervensystem. Alle möglichen Ungleichgewichte können die da auslösen, aber eigentlich hat niemand ein Ungleichgewicht oder eine überaktive Reaktion in irgendwelchen Neurotransmittern, bevor diese Medikamente gegeben werden. Ich bin Karina, ich komme aus Baden-Württemberg und ich selber wurde durch psychiatrische Behandlung, ja, ich würde einfach mal sagen, geschädigt und habe da was sehr, sehr Schlimmes erlebt, insbesondere letztes Jahr. Also einen wirklich unfassbar schlimmen Zustand, Akathisie, und habe das irgendwie einfach überlebt und weiß gar nicht wie, ehrlich gesagt, aber es ist so. Und ja, es hat mich sehr aufgewühlt, es hat mich auch sehr wütend gemacht, so, also seit ich wieder irgendwie sag ich mal, im Leben bin, macht mich das halt einfach wirklich betroffen und wütend, was eigentlich Menschen mit diesen Medikamenten und auch den Behandlungen irgendwie angetan werden kann. Und aus dieser Wut heraus habe ich irgendwie halt so den Antrieb gezogen, irgendwas zu tun, irgendwas aus dem, was mir passiert ist, ja, zu machen, irgendwie drüber zu reden oder aufzuklären, um anderen Menschen vielleicht auch irgendwie Leid ersparen zu können, wenn sie vielleicht Informationen haben, die ich damals nicht hatte. Und dann habe ich übers Internet eben Daisy kennengelernt und noch unsere dritte im Bunde, Marthe. Und ja, genau. Ich weiß nicht, Desi, magst du dich
Ja,
vorstellen?
ich bin Desi aus Berlin, bin ebenfalls Psychopharmaka geschädigt. Meine Geschichte ist da schon etwas länger. Und ja, es brauchte für mich zwei Etappen, um das Medikament endgültig abzusetzen. Und das hat nochmal einen aktuelleren Verlauf gehabt mit dieser Schädigung, auch im letzten Jahr. Und ja, ich würde sagen, manchmal braucht es die richtigen Leute, auf die man trifft. Denn das Thema ist mir seit einigen Jahren nicht fremd. Denn es begann schon vor einigen Jahren bei mir. Aber wir drei, die da aufeinander getroffen sind, das hat, glaube ich, ganz gut gepasst jetzt, um da zusammen was auf die Beine zu stellen. Das fühlt sich auch gut und wertvoll an.
Diese Idee, Informationen zur Verfügung zu stellen, aufzuklären, das ist halt etwas, was uns alle drei irgendwie auch vereint. Also was wir halt so auch bemerkt haben, jetzt wir drei unabhängig voneinander vielleicht, aber auch irgendwie wieder so verbindend, wir haben uns alle drei unabhängig voneinander die letzten Monate oder Jahre halt auch mit viel Literatur auseinandergesetzt, insbesondere englischsprachige Literatur, auch auf Made in America gelesen oder die Bücher von Robert Whittaker oder auch von anderen Autoren, David Healy oder Irvine Kersh oder wie sie alle heißen so. Und wir haben halt irgendwie festgestellt, auch wenn wir mit anderen Betroffenen in Deutschland reden, dass es nicht für alle Menschen in Deutschland einfach ist, irgendwie englischsprachige Literatur oder Webseiten zu lesen oder Podcasts zu hören. Und für uns war das jetzt irgendwie nicht so das Problem, aber vor allem, wenn man dann aber auch noch irgendwie Psychopharmaka also nimmt und irgendwie auch dadurch beeinträchtigt ist oder im Entzug oder so, dann fällt es ja noch schwerer, auch irgendwie eine Fremdsprache zu lesen. Und so wollten wir halt auch auf der einen Seite die Möglichkeit haben, dass Menschen auch dieses alles, was da schon so toll auch über Made in America und Robert Whittaker zur Verfügung gestellt wird, dass man das auch in Deutschland, in deutscher Sprache oder egal in welchem Land das halt deutschsprachig ist, lesen kann, weil das so irgendwie uns viele Leute auch im Umfeld gespiegelt haben, dass ihnen das nicht so leicht fällt.
Ja, genau. Und da ist es auch essentiell. Ich meine, heutzutage jeder kann irgendwie, oder vielleicht fast jeder kann einen Übersetzer anschmeißen und sich die Made in America-Seite auch übersetzen. Aber das ist nicht die Hauptsache. Wir brauchen in Deutschland auch das Bewusstsein, dass es auch bei uns passiert. Es ist nicht nur fernab im weiten Amerika. Es passiert bei uns genauso. Es passiert überall. Deshalb ist das ja auch wirklich ein Made in the World Netzwerk geworden. Und wir sind jetzt ein Teil davon.
Moment haben wir hauptsächlich viele Artikel von Made in America oder auch anderen Affiliates, so heißt es ja immer nur, ne, die Ableger von Made in America, die gibt es ja eben, wie die es ja auch schon gesagt hat, nicht nur in jetzt hier in Deutschland, sondern in allen möglichen Ländern, in Schweden, in Norwegen, in Irland und so. Also wir haben da einige Sachen eben schon übersetzt. Zum einen, das sind so drei Säulen eigentlich, auf die wir die Seite aufbauen. Eben so Research News, also Berichte aus der Forschung, also alles, was irgendwie so aktuelle Forschung oder neue Forschung oder überhaupt einfach Dinge, die irgendwie mit Forschung, mit Wissenschaft zu tun haben. So ist die eine Säule. Die zweite Säule sind persönliche Geschichten, also Geschichten oder Erzählungen oder einfach Beiträge von Menschen, die eben eigene Psychiatrieerfahrung haben. Und der dritte Block sind eigentlich Blogbeiträge, die ein diverses Spektrum an Meinungen auch abbilden. Also wir haben auch Artikel von Peter Götzsche übersetzt, also alles von Made in America. Zusätzlich haben wir aber auch noch eine große Sammlung an Links und Medien aufbereitet zu verschiedenen Themen, zu eben allgemein Psychiatrie und Psychiatriekritik, Akathisie, Entzugssyndrom oder auch PSSD. Und da wollen wir auch immer mehr und mehr sammeln und zur Verfügung stellen, aber auch irgendwie deutsche Fachartikel drin zum Thema Neuroleptika absetzen oder also sowohl internationales, aber auch deutsche und deutschsprachige Quellen haben wir da verlinkt. Und dann haben wir noch einen großen Themenblock zum Thema Psychopharmaka, also zum einen mal irgendwie Wirkung, langfristig, kurzfristige Wirkung von zum Beispiel Antidepressiva und Neuroleptika. Wir haben auch einiges zum Thema Absetzen von Psychopharmaka, Entzug von Psychopharmaka, wissenschaftliche Literatur, Absetzprotokolle oder also da findet man bei uns viel und auch zum Thema Akathisie haben wir da noch viel inhaltlich auf Deutsch zur Verfügung gestellt.
Akathisie, das Wort ist jetzt mehrfach gefallen. Was ist das eigentlich?
Ja, das ist ziemlich schwierig zu beschreiben. Also fällt auch vielen, die es erlebt haben, nach wie vor schwer oder insgesamt einfach schwer. Man kann es irgendwie übersetzen mit Unruhe oder der Unfähigkeit zu sitzen. Aber das ist so, also das ist, glaube ich, die wörtliche Übersetzung. Das ist aber eine ziemliche Verharmlosung von dem Ganzen. Also Akathisie kann sich schon so äußern, dass Menschen überhaupt nicht mehr sitzen können, dass die nur noch durch die Gegend laufen oder hin und her wippen und überhaupt nicht still sitzen können. Es ist hauptsächlich eigentlich eine Wirkung, also eine unerwünschte Arzneimittelwirkung von vielen Medikamenten, aber auch insbesondere Psychopharmaka, Neuroleptika, Antidepressiva. Und es kann auch ein Entzugssymptom sein, das ausgelöst wird von einer Dosisreduktion bei einem dieser Medikamente oder nach dem vollständigen Absetzen. Also es ist definitiv was Organisches und es wird von Medikamenten verursacht. Also es ist nichts Psychisches oder so.
Es ist nicht zu beschreiben. Also wir versuchen, ich sage immer, vielleicht braucht man da nochmal ein neues Vokabular dafür, denn es wird auch gerne fehldiagnostiziert als agitierte Depression oder ähnliches. Es gibt keine Beschreibung, die verdeutlicht, was es bedeutet, keine Ruhe mehr im Körper zu haben. Der Körper kann nicht mehr ruhig sein und das Innere kann auch nicht mehr ruhig sein. Es gibt es nicht. Viele Menschen können dadurch überhaupt nicht mehr schlafen, weil diese Ruhe nicht mehr existiert.
Ein genau, sehr also quälender neben diesen, Zustand, oder?
Genau, bitte? Genau, ein sehr quälender Zustand.
Unfassbar. Also, unfassbar. Viele Menschen werden sehr schnell von 0 auf 100 suizidal durch diesen Zustand.
Genau, also dieses Äußere, ne, dieses nicht mehr still sein können, was sich auch manchmal eben durch dieses ständige Umherlaufen äußert, das ist so dieser eine Punkt, das ist diese äußere Akathisie. Aber dieser quälende Zustand, also aus meiner Erfahrung ist es vor allem diese innere Akathisie, dieser pure innere Terror, dieses, du hast keine Sekunde mehr Ruhe, es gibt keinerlei Komfort, keinerlei Entspannung mehr von innen. Es ist ein Gefühl, es ist kein Schmerz, also kein körperlicher Schmerz, es sind Schmerzen der Seele, es ist eine pure Seelenqual, es sind unbeschreibliche Zustände zum Aus der Haut fahren. Das ist so, ne, so eine Redewendung und das trifft es eigentlich. Man will irgendwie dieser Qual entkommen, diesem inneren Terror will man einfach irgendwie entkommen, indem man irgendwie aus der Haut fährt und das geht ja nicht. Also der Terror kommt von innen, der Körper ist irgendwie so das Gefängnis. Und das ist dann, wie Desi beschrieben hat, halt eigentlich auch oft der Grund, warum Menschen dann suizidal werden. Nicht, weil sie irgendwie sterben wollen, aber weil man gar keinen Ausweg mehr sieht.
Weil sie fliehen wollen. Sie wollen fliehen aus diesem Gefängnis heraus, was der Körper ist, das plötzlich geworden, ein Gefängnis.
Ihr würdet euch als Psychiatrieüberlebende bezeichnen?
Ja.
Ja, also würde ich auch, obwohl ich auch die Debatte kenne, dass das in Deutschland irgendwie schwierig ist, sich so zu bezeichnen.
Wir können da viele Begrifflichkeiten verwenden, Betroffene, Überlebende. Wenn man extremste Zustände durchmachen musste, die durch psychiatrische Behandlung verursacht wurden, die dementsprechend nicht anerkannt werden, jedenfalls ist das eher die Regel statt die Ausnahme, dann ja, dann neigt man vielleicht auch dazu, sich als Überlebende des Ganzen zu bezeichnen.
Ja, und vielleicht sollten wir an der Stelle auch noch auf die Dritte in unserem Bunde eingehen, denn also sie ist letztendlich Hinterbliebene, ne? Und was passiert, wenn eben auch nicht erkannt wird, was diese Medikamente machen, dann kann das halt auch echt schief gehen. Und das ist halt irgendwie auch eine wichtige Botschaft, dass man halt irgendwie auch froh sein kann, wenn man irgendwie diese schlimmen Dinge und diese schlimmen Zustände irgendwie überlebt, weil es funktioniert halt nicht bei jedem. Also die Botschaft von Marthe war ja auch, Also, dass sie ihren Mann halt in der Psychiatrie verloren hat und dass es ihr eben auch wichtig ist, darüber aufzuklären, damit eben nicht noch mehr kleine Kinder ihre Väter verlieren.
Ihr habt jetzt dieses Portal online gestellt. Und ihr sprecht euch ziemlich deutlich aus, was Schäden angeht durch psychiatrische Behandlung. Ihr sprecht euch deshalb so deutlich aus, weil ihr die Erfahrung gemacht habt, weil ihr es miterlebt habt. Nichtsdestotrotz, wenn wir hier in Baden-Württemberg zum Beispiel schauen, im Landesverband Psychiatrie Erfahrener oder auch in den Selbsthilfegruppen, finden wir ziemlich viele Menschen, die sagen, psychiatrische Behandlung hat mein Leben gerettet. Oder die sagen, okay, ohne psychiatrische Behandlung wäre ich in Zuständen, die ich nicht ertragen könnte oder in denen ich unerträglich wäre. Also das Ganze ist ja nicht schwarz und weiß. Es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, okay, ich bin froh, dort Behandlung zu bekommen und dass wenigstens dort jemand auf mich eingeht und so weiter.
Ja, und das ist auch aus meiner Sicht völlig in Ordnung, dass es diese Unterschiedlichkeit der Erfahrungen gibt. Und also es wäre ja völlig falsch, den Menschen diese Erfahrung abzusprechen. Und mir geht es halt auch irgendwie darum, dass man halt eben auch mal die andere Seite aufzeigt. Weil was ich so über soziale Medien oder auch Presse oder TV oder so mitbekomme, ist eigentlich fast immer diese Erzählung, wie gut Psychiatrie ist, wie gut psychiatrische Behandlung ist und wie hilfreich und man muss keine Angst haben und es passiert nichts Schlimmes. Und ich bin wirklich froh, dass, also wenn Leute das so erzählen und es für sie so stimmig ist, dann ist es ja voll gut, also in Ordnung. Also wir möchten halt auch noch die andere Seite irgendwie beleuchten. Und sicherlich, das ist auch dann kein Schwarz-Weiß, ne? Nur gut, nur schlecht oder irgendwie. Also da gibt es dann auch ganz viel dazwischen.
Ja, wir sind ja auch in der Psychiatriekritik keine homogene Masse. Da kommen schon auch unterschiedliche Strömungen zueinander und ich denke, da wird auch manchmal heiß debattiert. Aber das soll auch so sein. Ich glaube, jede Verständigung darüber ist besser, als wenn eine Seite sich nicht äußern darf oder das eigene Erleben gar nicht erst, also nicht davon berichten darf. Dann ja, das erlebt man tatsächlich oft auch in den sozialen Medien, dass das, was wir einfach von unserer Erfahrung berichten, dass es gefährlich sei. Und das, naja, das macht natürlich schnell mundtot. Dann wir berichten letzten Endes ja etwas ganz Reales, was uns passiert ist.
Ja, und was so auch irgendwie so ein bisschen auch das Leitbild von unserer Plattform MED in Deutschland ist, ist ja halt einfach, dass wir den Menschen Informationen oder uns ist es halt wichtig, dass Menschen alle Informationen haben, dass sie eine wirklich informierte Zustimmung oder auch Ablehnung von irgendeiner Art von Behandlung, sei es jetzt mit Medikamenten oder auch ne, IKT, Elektroschocks, also dass man einfach das volle Bild hat, dass man eben auch weiß, wie wirksam sind diese Medikamente langfristig? Welche Möglichkeiten, dass man da vielleicht auch geschädigt wird, dass man ein Entzugssyndrom bekommt? Was gibt es davon alles? Also, dass man das Spektrum halt abbildet, weil, also mir persönlich wurden diese ganzen Sachen nie erzählt. Also, ich habe nie von Ärzten eine vollständige Aufklärung darüber erhalten, dass diese Medikamente zum Beispiel körperlich abhängig machen und was dann passiert, wenn man sie absetzt und so weiter. Also, mir ist diese Info einfach nicht zugänglich gemacht worden. Und wenn man die volle Information hat und sich dann dafür entscheidet, dann ist es ja alles in Ordnung. Aber ich glaube, unser Anliegen ist, dass es halt erstmal diese Möglichkeit gibt, dass man dass man die ganzen Infos hat, dass man auch informiert zustimmen kann, weil ich weiß nicht, wie eine Behandlung freiwillig sein soll, wenn ich gar nicht alle Informationen bekommen habe.
Das Dilemma der informierten Zustimmung ist ja vielfältig. Also das eine ist die Information über was kann die jeweilige Substanz mit mir, meinem Körper, meinem Nervensystem anrichten oder was passiert, wenn ich diese Substanz wieder absetzen möchte. Gäbe es auch noch andere Möglichkeiten, als mit Pharmazie erstmal reinzugehen? Also eine informierte Zustimmung wäre ja auch eine Information über nicht nur Risiken und Nebenwirkungen, sondern auch über Alternativen. Und dann haben wir das Dilemma, dass die Alternativen, die es auch durchaus gibt oder geben könnte, eben, dass die nicht vorgehalten werden, dass die nur einer kleinen Minderheit von Leuten zur Verfügung stehen bisher.
Ja, absolut.
Und ich glaube, dass eben das aktuelle biosoziale psychiatrische Modell sich selbst als alternativlos hinstellt. Das ist eigentlich Methode Nummer eins, dass zu Psychopharmaka gegriffen wird. Und es wird einem auch nicht aufgezeigt, dass es überhaupt noch etwas anderes gäbe. Denn da wären wir ja auch wieder bei der Theorie des chemischen Ungleichgewichts, dass einem da wirklich ganz, ganz schnell herangetragen wird, zu sagen, ja, aber Sie brauchen das doch jetzt nun mal, weil Ihr Gehirn krank ist.
Ja, das mit den Alternativen, das finde ich auch wichtig. Und das ist auch ein Aspekt, den wir auch auf unserer Plattform MED in Deutschland darstellen wollen. Eben ne, die Infragestellung dieser fast ausschließlich psychopharmakologischen Behandlung von psychischem Leid oder psychischen Krisen. Als wäre es alternativlos, genau, und es gibt ja die Alternativen. Auch darüber schreibt zum Beispiel Robert Whittaker in Anatomy of an Epidemic, zum Beispiel über Soteria-Bewegungen. Und also wir wollen eben auch eine Plattform sein, um diese alternativen Ansätze, und da gibt es ja auch schon welche in Deutschland, ne, um diese halt auch darzustellen oder auch eben aufzuzeigen, wie es anders gehen kann. Oder Open Dialogue, das sind ja auch alles andere Formate, die sich nicht um diese biomedizinische Behandlung und Psychopharmaka kümmern. Aber es gibt sie halt nicht flächendeckend in Deutschland und das ist ja ein Problem.
MED in Deutschland, die deutsche Affiliate oder der deutsche Ableger von MED in Amerika, ist Ende November 2025 online gegangen.
Es war halt so unsere Idee, dass wir jetzt von 1. bis 24. Dezember eben jeden Tag einen neuen Beitrag und auch und das Ganze auch immer mit einer Social-Media-Begleitung veröffentlichen. Und darunter ist zum Beispiel ein Interview mit Robert Whittaker, was jetzt heute erschienen ist. Darunter sind aber auch Artikel von deutschsprachigen AutorInnen, und noch weitere Interviews. Wir haben uns einfach so überlegt, dass es jetzt ja eigentlich zu Beginn ganz gut wäre, wenn wir einfach da jeden Tag einen neuen Artikel haben und auch kritische Stimmen aus Deutschland da mit einbringen. Und mit dem Interview von Robert Whittaker starten wir halt mal. Das haben wir gemacht, eben auch zum Auftakt von MED in Deutschland, haben wir ihn einfach dazu interviewt.
Ja, das sind Artikel, die uns eben auch besonders am Herzen lagen.
Das Ganze ist ja auch mit Arbeit verbunden und eventuell auch mit Kosten. Macht ihr das alles aus eigener Tasche oder gibt es in irgendeiner Form eine Finanzierung oder eine Unterstützung? Und wie kann man euch unterstützen?
Uns entstehen keine Kosten. Das Hosting und auch den Betrieb dieser Webseite wird über die MED in America Foundation quasi bezahlt. Und wir bekommen da auch Support. Ne? Also man wird quasi auch an die Hand genommen, dieses aufzubauen von den Betreibern von MED in America. Also das ist wirklich wertvoller Support, auch über das ganze Netzwerk MED in the World. Was wir halt einbringen, ist quasi unsere Zeit. Unsere Zeit in den Aufbau der Seite, in das Übersetzen, in auch das Redigieren von Beiträgen. Also ne, wir bekommen ja auch Artikel und so kann man uns tatsächlich auch unterstützen, indem man eben Beiträge bei uns einreicht. Das können persönliche Geschichten sein oder eben Blogbeiträge, bei denen man sich einfach so, sag ich mal, kritisch auch mit dem biomedizinischen Modell auseinandersetzt. Und da würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn wir da ganz viele Einsendungen bekommen. Die kann man am besten an redaktion@medindeutschland.org schicken.
MED in Deutschland, ein Wort.
medindeutschland.org ist die Seite von MED in Deutschland, Ableger von MED in Amerika.
Genau, das deutschsprachige Affiliate vom Mad in the World Netzwerk. Also es sind jetzt mit uns, mit dem deutschen Ableger, sind es jetzt 19, also 19 Mitglieder in diesem Mad in the World Netzwerk. Also letztendlich einfach das Netzwerk, das die einzelnen Seiten, die einen Ableger von Mad in America darstellen, so umspannt und umfasst. Es ist letztendlich so eine internationale, globale Solidarität. Da sind ganz viele Psychiatrieüberlebende, die da auch für das jeweilige Land, in dem sie leben, halt diesen Ableger aufgebaut haben. Ich finde es ein unfassbar bereicherndes und tolles Netzwerk und auch ein wirklich gutes Gefühl, dass man so irgendwie Teil von so einer globalen Bewegung ist, ne? Dass das jetzt nichts ist, was man sich so ja mal irgendwie im stillen Kämmerchen ausgedacht hat, sondern dass das irgendwie so ein großes Ganzes auch ist, wo wirklich Menschen dahinter stehen. Auch viele sind irgendwie Buchautoren, auch Ärzte und ja.
Genau, das empfinde ich auch als besonders wertvoll persönlich. Und das ist auch etwas, was wir weitergeben wollen mit unserem MAD in Deutschland. Ihr seid nicht alleine. Es gibt eben Menschen, die es auch erleben.
Dich nicht an und weißt du nicht genau, was du noch fühlst und was noch in deinem Herzen wohnt. Das ist nicht das Ende mit der Zeit, wenn Dinge kommen, für die sich das Weiterleben lohnt. Knippst dich nicht aus mit all den Drogen und mach auch einmal deinen Computer aus. Und hast du auf dich selbst und andere betrogen? Komm, wir suchen einen Weg heraus. Schmeiß dich nicht weg, und wenn du auch am Boden liegst. Und wenn du nicht mehr kannst, dann ruh dich aus. Tu dir nicht weh, und wenn du auch verzweifelt bist, tritt dir doch nicht noch selber in den Bauch. Schrei es heraus, mach was kaputt. Vielleicht hilft das heute einfach durch die Nacht. Ich weiß, auf Dauer ist das keine Lösung, aber vielleicht will Idiot macht, dadurch etwas macht. Und wenn du glaubst, dass das schon das Ende ist, du bist größer als du bist. und scheint alles auch so grau und unendlich trist. Du bist größer als du bist. Du bist größer. Du bist größer. Du bist größer als du bist. Du bist größer. Du bist größer. Du bist größer als du bist. Und das kann dir keiner nehmen, solange du am Leben bist. Du bist größer als du bist. Und ich schütte dich durch, damit du's nie vergisst. Du bist größer als du bist. Ach komm und schreib's dir auf die Hand, damit du's nie vergisst. Du bist größer als du bist. Du bist größer. Du bist größer. Du bist größer als du bist. Du bist größer, du bist größer, du bist stärker als du bist.
Wir sind hier immer noch bei Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung hier auf Radio Dreieckland unter 2,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de oder auch in der Mediathek im Netz sowie vielleicht auch auf freie-radios.net. Vergangene Woche am 26.11.2025 hat das Deutsche Institut für Menschenrechte, besser gesagt die Monitoringstelle UN-Behindertenrechtskonvention im Deutschen Institut für Menschenrechte, folgende Mitteilung veröffentlicht. Risikomanagement an menschenrechtlichen Standards ausrichten. Zur aktuellen Debatte um psychisch kranke Gefährder. Die politische Debatte um eine bessere Prävention von Attentaten und Gewaltdelikten durch die Früherkennung psychisch kranker Gewalttäter wird aktuell intensiv geführt. Der politische Wunsch zu handeln ist aufgrund der tragischen Vorfälle nachvollziehbar. Doch die derzeit diskutierten Ideen sind weder im Einklang mit Grund- und menschenrechtlichen Vorgaben noch zielführend. Politische Stimmen, die einen Datenaustausch zwischen Sicherheits- und Gesundheitsbehörden zur präventiven Risikobewertung von Menschen mit psychosozialen Behinderungen befürworten, nehmen zu. Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD heißt es, der Datenaustausch unter den Sicherheitsbehörden sowie mit zivilen Behörden sei zur Verhinderung weiterer Gewalttaten zu verbessern und die frühzeitige Erkennung entsprechender Risikopotenziale bei Personen mit psychischen Auffälligkeiten sicherzustellen. Die Innenministerkonferenz beschloss in ihrer 223. Sitzung im Juni 2025, dass es eines integrierten Risikomanagements durch Gesundheits-, Sicherheits- und auch Ausländerbehörden bedürfe und regte eine Reform der psychisch kranken Gesetze der Länder an. Seit Dezember 2020 hatte sie bereits mehrfach per Beschluss festgestellt, dass personenbezogene Verhaltensmuster und potenzielle Risiken rechtzeitig erkannt, analysiert und bewertet werden müssen. Dem stimmte auch die Gesundheitsministerkonferenz in ihrer 98. Sitzung im Juni 2025 zu. Bereits jetzt findet auf Länderebene ein Informations- und Datenaustausch statt, beispielsweise zwischen Sicherheitsbehörden und sozialpsychiatrischen Diensten oder psychiatrischen Kliniken. In einzelnen Ländern sind weitere gezielte Schritte zu einer präventiven Erfassung von Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen als potenzielle GewalttäterInnen geplant. Der Gesetzesentwurf zum hessischen PsychKG zielt darauf ab, Entlassmeldungen um einen polizeilichen Informationsaustausch zu erweitern. Zitat, wenn zum Zeitpunkt der Entlassung aus medizinischer Sicht die Sorge besteht, dass von der untergebrachten Person ohne weitere ärztliche Behandlung eine Fremdgefährdung ausgehen könnte. Zitat Ende. Schon jetzt können außerdem während Polizeieinsätzen personenbezogene Hinweise unter anderem der Marker psychische und Verhaltensstörung vergeben und im polizeilichen Informationssystem INPOL gespeichert werden. Auch die US-Software Palantir wird bereits in einzelnen Bundesländern unter Namen wie Vera in Bayern oder Hessendata in Hessen als Datenanalyse-Tool eingesetzt, ohne Regelungen zu Transparenz oder Datenschutz. Das Bundesverfassungsgericht hat diesem Bestreben schon Grenzen gesetzt und festgehalten, dass die automatisierte Datenanalyse und die informationelle Selbstbestimmung eingreift und nur unter engen Voraussetzungen möglich ist. Ein erweiterter Datenaustausch zwischen Sicherheits- und Gesundheitsbehörden, der Menschen mit psychosozialen Behinderungen gezielt in den Blick nimmt, ist aus grund- und menschenrechtlicher Perspektive besorgniserregend. In Deutschland genießen alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderungen, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Schutz der Privatsphäre. Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Auf nationaler Ebene fußt der Datenschutz auf diesen beiden Vorschriften und garantiert, dass jede Person selbst über die Preisgabe und Verwendung ihrer Daten bestimmen kann. Die Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten, das heißt auch jede Meldung über die Entlassung eines Menschen aus der Psychiatrie an die Polizei, ist grundsätzlich mit erheblichen Diskriminierungsrisiken für die Betroffenen verbunden und fällt unter den Schutz der Datenschutzgrundverordnung DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG. An die Verarbeitung und Übermittlung dieser Daten sind strenge Voraussetzungen geknüpft. Daher sind sie nur in Ausnahmefällen zulässig und selbst dann nur, wenn besondere Maßnahmen zum Schutz Betroffener existieren. Deutschland hat sich zudem mit Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention völkerrechtlich dazu verpflichtet, die Vertraulichkeit von Informationen zu Personen, Gesundheit und Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen zu schützen. Artikel 22 UN-BRK. Um das Gebot der Nichtdiskriminierung grund- und menschenrechtskonform umzusetzen, bräuchte es Regelungen, die für alle Menschen unabhängig vom Vorliegen einer psychiatrischen Diagnose gelten. Viele Fragen zur konkreten Umsetzung der anvisierten Ausweitung des Datenschutzes bleiben derzeit offen. Wer soll anhand welcher Indikatoren eine Gefährdungseinschätzung vornehmen? Zu welchen Anlässen können Informationen zu psychosozialen Beeinträchtigungen zukünftig erfasst und zwischen Behörden geteilt werden? Wie lange bleiben die Daten erfasst und inwiefern sind Betroffene informiert? Diese offenen Details wären unbedingt entlang menschenrechtlicher Standards zu bestimmen. In den vorbereitenden Gesprächen mit unterschiedlichen ExpertInnen im Vorfeld dieser Position wurde außerdem vermehrt darauf hingewiesen, dass es nicht an zur Verfügung stehenden Daten, sondern an Ressourcen zum Umgang mit psychosozialen Krisensituationen fehlt. In Deutschland sind Menschen mit psychosozialen Behinderungen mit eklatanten Missständen in der psychosozialen Unterstützungslandschaft konfrontiert. Es fehlt insbesondere an ambulanten Versorgungsstrukturen, niedrigschwelliger Krisenhilfe und peergeleiteten Unterstützungsangeboten. Das Behandlungsangebot bleibt gerade für Menschen mit schweren Beeinträchtigungen auf die medikamentöse Symptombekämpfung reduziert und ist mit wiederholten Aufenthalten in der stationären Psychiatrie verbunden. Expertinnen berichten, dass es zunehmend zu Entlassungen aus der Klinik in die Obdachlosigkeit kommt. Der Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung auf Grundlage freier und informierter Einwilligung ist ein grundlegendes Menschenrecht laut Artikel 25 UN-BRK. Dieses Recht umfasst ausdrücklich die Verwirklichung des Höchstmaßes an psychischer Gesundheit, siehe Artikel 12 Absatz 1. Der rechtzeitige Zugang zu angemessener Unterstützung kann gleichzeitig eine Zuspitzung psychosozialer Krisen verhindern. Mit Blick auf die seltenen Konstellationen, in denen psychosoziale Beeinträchtigungen einen Risikofaktor für die Ausübung einer Gewalttat darstellen, hat die Gewährleistung eines adäquaten Versorgungssystems somit Relevanz für die Prävention und ist einer sicherheitspolitischen Behandlung des Themas unbedingt vorzuziehen, beziehungsweise würde diese weitgehend hinfällig machen. Die in Beschluss der Innenministerkonferenz von Juni 2025 angedachte Einführung einer Verpflichtung und Kontrolle der Medikamenteneinnahme auch nach Ende der Unterbringung steht in starkem Kontrast zu menschenrechtlichen Vorgaben. Eine entsprechende Ausweitung der Vorgaben zu ärztlichen Zwangsbehandlungen würde die ordnungspolitische Funktion der Psychiatrie stärken, aber keine zusätzlichen Unterstützungsangebote schaffen. Der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen fordert im Kontrast zu den aktuellen Bestrebungen eine umfassende Transformation der zwangsbasierten psychiatrischen Versorgung hin zu einem personenzentrierten und gemeindenahen Unterstützungssystem, das Selbstbestimmungsrecht von Menschen mit Behinderungen achtet. Menschen mit psychosozialen Behinderungen droht durch die aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen eine Einschränkung ihrer Rechte auf informationelle Selbstbestimmung und Privatsphäre. Außerdem besteht die Gefahr, dass Menschen mit psychosozialen Behinderungen in der Gesellschaft verstärkt stigmatisiert und fälschlicherweise als grundsätzlich gewalttätiger als andere Menschen wahrgenommen werden. Dabei sind Konstellationen, in denen psychosoziale Beeinträchtigungen einen Risikofaktor für die Ausübung einer Gewalttat darstellen, selten. Einzelne Symptome und Diagnosen wie Wahnvorstellungen und Schizophrenie können laut Studien zwar in Kombination mit Substanzmissbrauch und fehlender Behandlung zu einem erhöhten Gewaltrisiko führen, allerdings haben andere Merkmale wie Geschlecht oder Alter weitaus höheren Einfluss auf das Gewaltrisiko. Insbesondere belastende Lebensumstände, beispielsweise eigene Gewalt- und Missbrauchserfahrungen, Arbeitslosigkeit oder Wohnungslosigkeit werden als Einflussfaktoren identifiziert, allerdings auch unabhängig vom Vorliegen einer psychosozialen Beeinträchtigung. Risikofaktoren, die mit belastenden Lebenssituationen und Perspektivlosigkeit zusammenhängen, finden im aktuellen politischen Diskurs um eine Verbesserung des Risikomanagements kaum Berücksichtigung. In der Befassung mit den Hintergründen von Attentaten und Gewaltdelikten liegt der Fokus häufig fast ausschließlich auf der psychiatrischen Diagnose der TäterInnen. Die Auseinandersetzung mit den persönlichen Lebensumständen von TäterInnen mag politisch schwierig erscheinen, da die öffentliche Empathie und das Verständnis nach Gewalttaten nachvollziehbar zunächst bei den Opfern liegen. Die Konsequenz einer fehlenden Auseinandersetzung mit den Lebensumständen der TäterInnen ist aber, dass wichtige Risikofaktoren auch in der Suche nach politischen Antworten unbeachtet bleiben. Stattdessen wird eine stärkere Kontrolle des Personenkreises von Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen als einzige Lösung diskutiert. Menschen mit psychosozialen Behinderungen und Fluchterfahrung stehen in der öffentlichen Debatte über die Stärkung des Risikomanagements besonders im Fokus. Eine Reihe von Attentaten in der jüngeren Vergangenheit wurden von Menschen begangen, die zuvor als Geflüchtete nach Deutschland gekommen waren. Gleichzeitig wurden bei den betreffenden Personen mindestens Hinweise auf psychosoziale Beeinträchtigungen gefunden. Das Vorliegen einer psychosozialen Behinderung wird vor diesem Hintergrund noch schneller mit einem höheren Gewaltpotenzial in Verbindung gebracht. Deshalb droht gerade Personen mit Fluchtgeschichte eine pauschale Stigmatisierung als Gefährder, trotz gegenteiliger Evidenz. Empirisch lässt sich diese stereotype Zuschreibung nicht halten. Ein Großteil der Menschen mit Fluchterfahrungen begehen keine Gewaltdelikte. Ihr Anteil an Tatverdächtigen bei schweren Gewaltdelikten liegt bei unter 1%, unabhängig vom Vorliegen einer psychosozialen Beeinträchtigung. Menschen mit Fluchtgeschichte erhalten zudem nur sehr begrenzten Zugang zu psychosozialen Unterstützungsangeboten. AsylbewerberInnen sind entlang des Asylbewerberleistungsgesetzes von regulären Gesundheitsleistungen ausgeschlossen. Auch Personen, die Asyl gewährt bekommen, haben kaum Chancen auf eine Psychotherapie. Ob diese in Anspruch genommen werden darf, liegt im Ermessen der zuständigen Sozialämter und ist oft mit erheblicher Wartezeit verbunden. Die oben bereits beschriebene Kluft zwischen dem tatsächlichen Bedarf an psychosozialer Unterstützung und dem vorhandenen Angebot stellt sich für diese Personengruppe noch einmal drastischer dar als bei Menschen ohne Fluchtgeschichte. Auch im Hintergrund auf Menschen mit Fluchtgeschichte in psychosozialen Krisensituationen ist die politische Debatte aktuell auf die Stärkung sicherheitspolitischer Kontrolle begrenzt. Empfehlungen. Die Monitoringstelle empfiehlt den Regierungen und Parlamenten auf Bundes- und Länderebene, erstens, alle Maßnahmen des Risikomanagements, insbesondere den Datenaustausch zwischen Gesundheits- und Sicherheitsbehörden, an menschenrechtlichen Standards diskriminierungsfrei auszurichten. Die Selbstvertretung von Menschen mit psychosozialen Behinderungen ist in alle damit verbundenen politischen Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Zweitens, die Möglichkeiten für die zwangsweise Behandlung von Menschen mit psychosozialen Behinderungen im Rahmen der PsychKG auf Länderebene nicht auszuweiten. Drittens, in Orientierung an den Empfehlungen des UN-Fachausschusses und weiterer internationaler Menschenrechtsgremien den dringend notwendigen Aufbau personenzentrierter, gemeindenaher und auf Freiwilligkeit basierender Unterstützungsangebote für Menschen mit psychosozialen Behinderungen voranzutreiben. Viertens, Menschen mit Fluchterfahrung unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus Zugang zu psychosozialer Unterstützung zu gewährleisten. Diese Mitteilung findet ihr auf der Seite vom Institut für Menschenrechte www.institut-für-menschenrechte.de, für mit UE geschrieben.
Geklopfte Steine auf der Straße, fröhliche Menschen, die in Katalogen wohnen, Durstige, von denen jeder weiß, Trinkwasser im Klo, auf das wir scheißen, schweres Gepäck, an dem wir tragen, abgegriffene Tapeten auf dem Amt, Religion, die Sehnsucht nach dem Sterben und das Warten auf den Weltuntergang. Etwas, das dich schlägt, ohne Flecken auf der Haut zu hinterlassen. Etwas, das dich schlägt, ohne Flecken auf der Haut zu hinterlassen. Und all die Zäune, die Gesetze, die uns kontrollieren, die Unzärtlichkeit, mit der wir leben. Alle Dinge hier haben ihren Preis. Orte, an denen nichts schön ist. Eine Zukunft, die uns bedroht. Die Gesichter morgens in der U-Bahn, die alle schlucken wie die Mülltonnen im Hof. Ein Frieden, der dich tritt, wenn du am Boden liegst. Ein Frieden, der dich tritt, wenn du am Boden liegst. Das alles muss kaputt, das alles muss weg. Das alles muss kaputt, das alles muss weg. Das alles muss kaputt, das alles muss weg.
Verbreitet
das
Hallung,
alles muss kaputt,
die eine
das
Krankheit.
Alles muss weg.
Macht euch Mut und steckt euch gegenseitig an.
Verbreitet
Hallung, kaputt,
die eine Krankheit.
Macht euch Mut und steckt euch gegenseitig an. Verbreitet Hallung, kaputt,
die eine Krankheit.
Macht euch Mut und steckt euch gegenseitig an.
Verbreitet Hoffnung wie eine Krankheit.
Macht euch Mut und steckt euch gegenseitig an.
Verbreitet Hoffnung wie eine Krankheit.
Macht euch Mut und steckt euch gegenseitig an.
Macht euch Mut und steckt euch gegenseitig an.
Das war Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung. Die Sendung vom 1. Dezember 2025, die letzte in diesem Jahr. Wer Kontakt aufnehmen möchte und mitwirken, kann das natürlich gerne tun, zum Beispiel per Mail an vielfalter@rdl.de. Wir verabschieden uns für heute. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, stabil. Wir wünschen eine möglichst krisenfreie Zeit. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.